Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mein Name ist Catherine Newmark. Willkommen beim Philosophikum in Lech. Ich freue mich sehr über diese Medienpartnerschaft von Deutschlandfunk Kultur mit dem traditionsreichen Philosophikum hier im schönen Bergdorf Lech. Ich freue mich aber auch und vor allem über meine Gäste hier auf dem Podium. Sabine Müller-Mall ist bei mir. Sie ist Rechtsphilosophin, Professorin an der Technischen Universität Dresden. Sie denkt über Verfassungstheorie nach, aber auch über die Politik des Digitalen. Ihre jüngsten Bücher sind Verfassende Urteile, eine Theorie des Rechts, das kam letztes Jahr bei Suhrkamp raus, und Freiheit und Kalkül, die Politik der Algorithmen, das war Reklam 2020. Und bei mir ist auch Jonas Lüscher, der äußerst erfolgreiche Schweizer Schriftsteller und Essayist. Er wurde 2013 mit der Novelle Frühling der Barbaren bekannt. Mit dem Roman Kraft gelang ihm 2017 ebenfalls ein großer Erfolg. Jonas Lüscher ist aber auch ein studierter Philosoph. Seine Dissertation hat er allerdings abgebrochen zugunsten des literarischen Schreibens. Herr Lüscher, Frau Müller-Mall, ganz herzlich willkommen beim Philosophikum-Dialog.
Vielen Dank. Danke.
Ja, und ich bin froh, dass ich mit Ihnen beiden so klarsichtige Gegenwartsbeobachter bei mir habe, denn die Frage, die wir uns vorgenommen haben, sie ist wirklich maximal groß. Was ist zu tun, lautet sie. Aber vielleicht sollten wir einfach mal ganz klein und konkret beginnen. Frau Müller-Mall, ich selbst habe ja jederzeit unterschiedlichste To-Do-Listen. Da ist alles drauf, von Rechnung, Klavierlehrerin bezahlen bis Weihnachtsferien planen. Im Großen und Ganzen sind das aber doch eher kleine, mich und die Familie betreffende Dinge, die da drauf stehen. Vielleicht auch mal sowas wie gute Vorsätze, also schwimmen gehen mehr. Selten aber steht da drauf so etwas wie mich um den Erhalt der demokratischen Debatte in diesem Land kümmern. Ich weiß nicht, wie es Sie Ihr Leben managen und wie es Ihnen geht, aber wenn ich Sie mitten in der Nacht aufwecken würde mit der Frage, was ist zu tun, was würden Sie mir da sagen?
Ja, mir würden tatsächlich auch eher die alltäglichen Pflichten, das ist vielleicht auch kein Zufall, dass dieser Begriff gleich ins Spiel kommt, einfallen. Also ich würde auch im Moment ganz akut an meine Steuererklärung denken zum Beispiel oder an einen großen Berg Klausuren, die ich korrigieren und bewerten möchte, soll, muss. Und das sind tatsächlich diese Dinge, die mir als erstes in den Sinn kommen. Also die Frage, wie all die Krisen, von denen wir schon gehört haben und über die wir auch in vielen Zusammenhängen ja in der Gegenwart sprechen, wie wir die angehen, wie wir die lösen, die kommt mir eher nicht in den Sinn, wenn Sie mich in der Nacht aufwecken.
Und wie ist es bei Ihnen, Herr Lüscher? Darf ich davon ausgehen, dass auch Ihre To-Do-Listen persönlicher Natur sind oder führen Männer keine To-Do-Listen? Das ist so ein Rätsel über das Geschlecht, was ich noch nicht eindeutig geklärt habe für mich.
Ja, ich fühle mich immer sehr unwohl, wenn ich für den Mann sprechen muss. Ich führe gelegentlich To-Do-Listen, aber selten. Aber ich denke jetzt gerade, wenn ich die Frage höre, ich führe auch ein relativ unkompliziertes Leben, was so den Kleinkram angeht. Mein Kind ist aus dem Haus und ich bin irgendwie freischaffender Schriftsteller und muss keine Seminararbeiten korrigieren und keine Klavierlehrerinnen bezahlen und so. Von daher habe ich tatsächlich, glaube ich, das Privileg, dass ich wahnsinnig viel über die größeren Fragen nachdenken kann. Die plagen mich aber so sehr, dass ich sie nicht auf einer To-Do-Liste schreiben muss. Die vergesse ich auch so nicht.
Und die größeren Fragen, die können politischer Natur sein oder aber die globaler, metaphysischer Natur?
Nein, nein, die sind in erster Linie politischer Natur.
Es ist also ein gewisses Spektrum, über das wir reden können, wenn wir über die Frage, was ist zu tun, reden. Wir haben uns vorgenommen, in diesem Spannungsfeld zwischen privatem und großglobalen politischen Fragen zu konzentrieren, uns auf zwei aktuell große Herausforderungen. Das eine, der Populismus, der fragile Zustand unserer westlichen Demokratien, und das andere, die Digitalisierung, die rasante Umwandlung, nicht nur der Techniken, die wir benutzen, sondern auch der Rückwirkungen, die sie dann auf uns haben und auf unsere Demokratien und auf unsere persönlichen, individuellen Verhaltensweisen. Aber vielleicht, und da bin ich nochmal sozusagen mit einer philosophischen Schleife unterwegs, bevor wir ganz konkret in diese Themen reingehen, sollten wir philosophisch klären, was es überhaupt heißt, etwas zu tun. Also wir sollten nicht nur darüber reden, was zu tun ist, sondern auch, was es eigentlich heißt, etwas zu tun? Oder grandioser mit philosophischer Tradition ausgedrückt, was wären denn die Bedingungen der Möglichkeit des Handelns oder des Tuns? Und Herr Lüscher, vielleicht jetzt, Sie haben es schon erwähnt, die freischaffende literarische Existenz. Wo beginnt Tun? Ist Nachdenken schon Tun? Ist Schreiben schon Tun? Ist das für Sie schon in diesem politischen Begriff des Tuns drin? Oder reden wir überhaupt über einen politischen Begriff des Tuns?
Ja, also ich glaube schon, dass sowohl Nachdenken wie auch Schreiben bereits eine Art des Tuns ist, aber es ist natürlich eine Art des Tuns, die nicht ausreicht. Gerade in Zeiten, die wir sie erleben, reicht es nicht. Also Nachdenken sowieso nicht, sondern man muss tatsächlich eher in ein Handeln kommen, was darüber hinausgeht. Man muss sich, glaube ich, dann schon als Agenten verstehen, so als jemand, der eine Wirkmächtigkeit auch hat oder eine Wirksamkeit. Und das ist natürlich bei mir tagesformabhängig, wie sehr ich dem noch vertraue. Es gibt natürlich Tage, wo ich das Gefühl habe, das ist A, ist es eh schon zu spät und B, das Einzige, was ich schaffe, ist immer dem Chor zu predigen. Ich komme mir manchmal gerade im Schreiben, im essayistischen Schreiben oder so, habe ich dann immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so sinnvoll wie im Vereinsblatt von Greenpeace gegen die Regenwaldabholzung zu schreiben, so, weil man irgendwie die Leute gar nicht erreicht, die man erreichen müsste. Und dann habe ich schon sehr oft den Eindruck, es gäbe eine Art von Tun, die über das reine Nachdenken und Schreiben eben hinausgeht und wirklich eine Veränderung schafft. Aber das ist, glaube ich, interessant, weil Sie gesagt haben, wir wollen irgendwie vom ganz Privaten ins ganz Globale gucken. Ich glaube, dass man sich dessen immer bewusst sein muss, wo man gerade wirksam sein kann. Also es gibt Momente, wo ich denke, am wirksamsten kann ich noch da sein, in meinem ganz engen Umfeld irgendwie. Und es gibt schon Momente, wo ich so einen Restoptimismus zusammenkratze und dann das Gefühl habe, nee, man kann auch irgendwie auf einer größeren Ebene noch was verändern. Aber das ist immer ein bisschen tagesformabhängig.
Frau Müller-Mahl, wie würden Sie das sehen, wenn Sie über Verfassungstheorie nachdenken, einer komplexen Materie, ein komplexes Buch widmen? Tun Sie da etwas?
Ich würde tatsächlich sagen, dass im Denken noch kein Tätigwerden liegt in dem Sinne. Ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist zu einer rein passiven Wahrnehmung, beispielsweise das Denken. Aber ich würde sagen, dass das sich äußern doch eine Schwelle überschreitet, die dann auch mit dem Tätigsein zusammenrückt. Das Sprechen ist ja, wie wir seit Austin wissen oder denken können, auch eine Art des Handelns. Und ich glaube, dieses Aktivitätsmomentum braucht das Tun. Und das Denken ist vielleicht so eine Zwischenform am ehesten. Also es ist durchaus kein passiver Vorgang, aber es ist noch keiner, der nach außen tritt. Das heißt, ich würde sagen, einerseits ist Handeln etwas sehr Aktives. Es braucht sozusagen die Spontaneität. Es hat aber auch was mit dem Äußern zu tun. Sie haben das gerade mit dem Wirksamwerden und der Frage, wie und wo man eigentlich wirksam werden kann, angesprochen. Ich glaube, das greift vielleicht dieses Außen auf oder man könnte es über die Notwendigkeit eines Nach-Außen-Tretens in gewisser Weise beschreiben. Also ich glaube, es hat diese zwei Aspekte. Einmal die Aktivität und andererseits dieses Nach-Außen-Treten. Insofern würde ich, glaube ich, sagen, dass das bloße Nachdenken über verfassungstheoretische Zusammenhänge noch nicht zwangsläufig ein Handeln ist. Es kann zu einem Handeln werden, indem ich das äußere, indem ich mit Thesen möglicherweise oder mit Forderungen nach außen trete oder auch indem ich mit Studierenden diskutiere. Aber solange es in meinem Kopf bleibt, ist es zwar ein aktiver Vorgang, aber noch kein Tun.
Nach dieser Auffassung wäre so mein Tagebuch schreiben oder meine täglichen Pilatesübungen, so etwas wäre noch kein Tun. Alles, was sozusagen in den Bereich der Selbstsorge, des sozusagen Eigenlebens fällt, wäre noch nicht ein Tun. Und das wäre erst, wenn wir nach außen treten, können wir in einem Vollsinn von Aktivität oder von einem Tun reden.
Ja, wobei ich das auch sehr weit fassen würde. Ich glaube, wenn ich zu Hause meine Yoga-Übungen mache, dann kann das sozusagen völlig ohne Öffentlichkeit bleiben, ohne Publikum bleiben. Trotzdem tritt es in einer bestimmten Weise nach außen, nämlich dass es zumindest die Möglichkeit gibt, dass es jemand rezipiert, dass meine Kinder beispielsweise sehen, hier die Mama macht Gymnastik oder so und das vielleicht auch machen oder dann ablehnen. Also sobald es eine Möglichkeit gibt, darauf zu reagieren, ist etwas, glaube ich, in der Welt und außen.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass Sie sagen, das Denken wird erst zu einem Tun, wenn es sozusagen nach außen gerichtet ist. Aber eigentlich glaube ich, dass es eine Form des Denkens gibt, die nur nach innen gerichtet ist, die auch schon ein Tun ist. Und zwar in dem Moment, wo man sich selber zwingt, kritisch über sein eigenes Denken nachzudenken. Also die Selbstreflexion, der Zweifel am eigenen Vokabular, an der eigenen Sprache, am eigenen Denken. Und das ist ja etwas, was man sich auch immer wieder wirklich als aktiven, als Akt sozusagen vornehmen muss und denken muss, nee, die Art und Weise, wie ich über Dinge nachdenke, die sind jetzt vielleicht nicht mehr richtig und jetzt muss ich mich selber befragen. So. Und das ist, glaube ich, schon bereits eine Art zu handeln. Und zwar eine ganz wichtige. Ich glaube, dass das eine ganz große Rolle spielt, dass man eben nicht denkfaul wird, sondern immer skeptisch und kritisch dem eigenen Denken gegenüber. So.
Sie haben jetzt schon zwei Motive angesprochen, die durchaus, glaube ich, auch so ins Politische sehr wichtig hineinragen, nämlich diese Sorge, dass man über das eigene Publikum hinauskommt in seinem Äußern, also dass das Äußern, also das nach außen tragen der sprachlichen, schreibenden Äußerungen auch das richtige Publikum erreicht oder nicht nur die Leute, die eh einverstanden sind mit einem, so habe ich Sie vorhin verstanden, ja. Und auch eben, dass natürlich in diesem Äußern, was ein Tun ist, in diesem vor einem Publikum nachdenken, auch dieses Moment der Selbstkritik liegen muss. Und ich glaube, da sind wir schon eigentlich im Kern dessen, wo wir so ein bisschen damit kämpfen in Zeiten der Polarisierung heute, oder?
Ja, also ich finde das erstmal einen interessanten Gedanken, dass sich quasi die Wirksamkeit des Handelns auch gegen sich selbst richten kann und dann kann es möglicherweise auch im Denken funktionieren. Ich finde das relativ überzeugend. Die Frage ist, ob das dann eine Übersetzung braucht, ne? Wenn wir das in ein Außen, was ein Publikum sein könnte, was eine Gesellschaft sein könnte, wenden und ob es dadurch zu etwas anderem wird oder andere Bedingungen braucht, als wenn man das in sich selbst oder mit sich selbst ausmacht. Ne?
Natürlich total einverstanden.
Und ich würde sagen, oder meine Beobachtung wäre auch auf mich selbst gerichtet, dass ich in mir so eine gewisse Spaltung spüre, nämlich einerseits, dass es eine große Dringlichkeit gibt, tätig zu sein, Dinge zu tun, angesichts all der Bedrohlichkeiten, die uns umgeben, die die Entwicklung, jetzt auch die jüngsten politischen Entwicklungen und eben auch die Polarisierung, die Sie angesprochen haben, mit sich bringen. Und andererseits gibt es aber eine große Ratlosigkeit in der Frage, was eigentlich zu tun ist und wie das zu tun wäre. Und ich glaube, das sind zwei Fragen, die zusammenhängen. Und die zweite Frage, nämlich wie wir das tun können, also wie wir über die Gedanken, die wir uns möglicherweise selbst machen können, die Fragen, die wir uns auch kritisch immer wieder selbst stellen können, welche Ziele wir haben können, politische Art, welche Ziele wir verhandeln können, welche Gestaltungsideen wir möglicherweise haben, ist die zweite Frage, wie wir damit nach außen dringen, für mich im Moment die schwierigere möglicherweise.
Wie wir nach außen treten oder sozusagen in welcher Form und mit welchem Mut und mit welcher auch Energie oder Kampfkraft oder so etwas Überzeugungskraft, sowas in die Richtung?
Sowohl als auch. Also sowohl in der Frage, mit welchen Mitteln wir das tun und als auch in der Frage, wie wir diejenigen möglicherweise erreichen als GesprächspartnerInnen, einfach auch nur in einem ersten Schritt vielleicht, die eben ganz andere Auffassungen sind. Das ist ja sozusagen das Merkmal dieser Polarisierung, dass es nicht ohne weiteres möglich ist, ein Gegenüber zu erreichen, was nicht zur eigenen Blase gehört. Und da geht es gar nicht um Überzeugungskraft im ersten Schritt, glaube ich sogar, sondern überhaupt um die Möglichkeit, in eine Form des Austauschs zu geraten, die durchaus beibehalten kann, dass es unterschiedliche Positionen gibt in inhaltlichen Fragen, die aber doch in der Lage ist, eine gemeinsame Bewegung zu vollziehen, ohne dass die möglicherweise dann in einer eindeutigen Antwort oder so endet.
Und Ihr Punkt, Jonas Lüscher, war ja gerade eben, dass man tatsächlich auch die Selbstkritik immer dazu
Ja, ich glaube, dass das ein eminent politisches Moment da auch ist, dass das gar nicht irgendwie was Privatistisches ist, weil ich den Eindruck habe, dass die Aufforderung zur Denkfaulheit oder zur Faulheit im Denken, was die Skepsis des eigenen Denkens betrifft, ja eigentlich eine der stärksten Aufforderungen des Rechtspopulismus ist. Rechtspopulisten sagen ihrer Kundschaft immer, du bist völlig in Ordnung, so wie du bist und all deine Ängste sind begründet und ich nehme die komplett wahr und natürlich sind die Ausländer oder die Sozialarbeiter oder wer es auch gerade immer ist, sind ganz grässliche Leute, vor denen wir viel Angst haben müssen. So. Das ist also sozusagen eine Aufforderung, das eigene Ressentiment eben überhaupt nicht zu reflektieren. Und ich glaube, also das ist auch nicht meine Idee, sondern Castoriadis hat mal gesagt, es gibt eigentlich zwei Arten von Menschen, nämlich die, die ihr Ressentiment reflektieren können und die, die das nicht können. Und ich glaube, das stimmt in gewisser Weise. Also mir ist immer unangenehm, die Menschheit irgendwie in zwei Größen aufzuteilen. Das ist immer per se ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, es steckt schon viel Wahres in dieser Kategorisierung. Und das ist sehr wahrscheinlich eines der großen Probleme unserer Zeit, dass es eben viele Kräfte gibt, die sagen, dass es völlig in Ordnung ist, sich diesen Ressentiments nicht zu stellen. Mhm. Und das ist ein wahnsinnig angenehmes Versprechen, weil das Gegenteil davon zu sagen, du musst dich deinen Ressentiments stellen und du musst deiner eigenen Sprache und deiner Geschichte und all dem immer kritisch gegenübertreten, das ist natürlich eine Unverschämtheit im Grunde genommen. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Ein Affront in gewisser Weise auch, der die Leute in eh schon technologisch schnell sich entwickelnden Zeiten zusätzlich belastet. Aber es ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die wir haben, um, wenn es um diese persönliche Ebene geht, etwas zu verändern, indem wir sagen, es ist eben falsch, sich den Ressentiments hinzugeben. Und das kann man ja auch gut begründen. Die Frau Fleury, eine französischsprachige Psychiaterin und Philosophin, hat ein sehr schönes Buch letztes Jahr geschrieben. Das heißt, hier liegt Bitterkeit begraben, wo sie beschreibt, wie das Leben im Ressentiment ein Leben ist, wo immer alles wiedergekäut wird, statt das zu bearbeiten. Und man fängt an zu wiederkäuen und der Geschmack im Mund wird immer bitterer und das Leben an sich wird immer bitterer. Und ich glaube schon, dass das Leben im Ressentiment ein bitteres ist und dass das Leben ohne Ressentiment eins mit weniger Bitterkeit ist. Und das wäre sozusagen das Selbstbewusstsein, was wir entwickeln müssen, dass wir diese Geschichte erzählen können und sagen können, das ist zwar vielleicht anstrengend und eine Herausforderung, aber es wird sich am Ende lohnen, weil dieses Leben in der Bitterkeit kein gutes ist. Das ist, glaube ich, die politische Dimension, die es hat.
Frau Müller-Mahl, Sie wollten gerade reagieren.
Also ich finde das überzeugend, sozusagen, dass sich selbst wälzen im eigenen Ressentiment auf Dauer keinen guten Effekt auch auf die Seele haben mag. Nun ist es aber ja so, dass in den populistischen Bewegungen, die Sie angesprochen haben und die natürlich genau darauf setzen und auch genau damit erfolgreich sind, dass sie auch die Eindeutigkeit und die Berechtigung dieses Ressentiments immer wieder bestätigen, dass das ja eben Bewegungen sind, also Momente, die eben nicht Einzelne alleine für sich empfinden, sondern das sind kollektive Erfahrungen, die daraus auch entstehen, eines geteilten Ressentiments oder mehrere geteilter Ressentiments. Und offensichtlich hat dieses Teilen und sich bestärken, sich gegenseitig auch bestärken, der Ressentiments ja auch eine gewaltige positive Kraft auf die Menschen, die sich daran beteiligen, eine Anziehungskraft, die möglicherweise auch zu einer Aktivität führt. Man schließt sich zusammen, man wird politisch in dieser Weise und vielleicht sogar nicht verbittert, sondern auch ganz selbstbewusst, also wie man das gerade beobachten kann.
Kraft generiert, glaube ich, auf jeden Fall. Das kann man sehr gut beobachten. Aber ob ich das als positive Kraft beschreiben würde, bei näherer Betrachtung wäre ich dann doch vielleicht skeptisch, weil ich finde, dass diese Kraft sich ja praktisch in diesen Bewegungen, von denen wir jetzt reden, insofern sehr destruktiv äußert, weil es eigentlich immer ein Verbünden gegen die anderen ist. Also das funktioniert ja praktisch in diesen populistischen Bewegungen, das Zusammenstehen nur als wir gegen die. Und es ist ja gerade aktuell im Rahmen der ganzen Migrationsdebatte erstaunlich, wie viel menschliche Kälte und Grausamkeit und Rohheit in diesen Bewegungen zum Ausdruck kommt.
Es ging mir tatsächlich eher darum zu sagen, dass das eine auslösende Kraft auch ist, die sozusagen nicht lähmt, anders als man sagen könnte, dass vielleicht eine liberale Mehrheitsgesellschaft gerade eher anästhesiert ist, sind die populistischen Anhänger ja durchaus aktiviert. Und das wollte ich damit ausdrücken.
Genau, und das ist ja vielleicht so ein Thema, wo wir nochmal bei diesem Aktiven versus Passiven, da glaube ich, ist noch einiges, was man besprechen könnte. Denn natürlich diese Frage, was ist zu tun, also das hat unwillkürlich so was Aktivistisches und Aktivismus hat heutzutage, da kann man sich dann drüber streiten, welche Art von Aktivismus findet man dann gut und so weiter. Es gibt ja auch einen Anklang lustigerweise in diesem Titel hier an Lenin, was tun, nicht? Also das ist vielleicht nicht ganz die Intention des Philosophikums, aber auf jeden Fall kann man natürlich revolutionäre Absichten durchaus in dem was tun auch sehen. Aber in diesem Zwiespalt oder in dieser Aufteilung zwischen dem aktiven Selbstgefühl und dem passiven oder ohnmächtigen Selbstgefühl oder dem nicht selbstwirksamen Gefühl. Sie haben das beide schon so ein bisschen umrundet und da scheint doch einiges zu liegen. Also dass wir tatsächlich durchaus auch uns selber erfahren wollen als in gewisser Weise Aktive oder als in gewisser Weise zumindest in Kontrolle Seiende. Und da ist zum Beispiel auch so ein interessanter Punkt, weil Sie das Ressentiment erwähnten. Das Ressentiment ist natürlich in gewisser Weise in diesem Wiederkäuen vielleicht doch auf der Seite des eher Passiven anzusiedeln. Ja, ja. Interessanterweise wäre aber auch ein anderer Begriff, der heute nicht auf dieser Seite des politischen Spektrums verortet wird, nämlich die Vulnerabilität. Es wurde vorhin davon schon gesprochen und es ist natürlich ein absolut wichtiger Hinweis zu sagen, dass Menschen vulnerabel sind und sich als solche anerkennen müssen. Aber auch Vulnerabilität als Leitmotiv tendiert in die Passivität. Und man ist doch immer, muss man sagen, bei Lichte besehen, gefangen sozusagen zwischen diesen beiden Polen. Man kann keinen der beiden ganz abschaffen. Man braucht die Passivität sowohl als auch die Aktivität.
Ich würde das genauso sehen. Man braucht sie beide und man muss sie auch beide anerkennen als Formen, in denen wir denken, leben und handeln eben. Aber ich würde schon das so einschätzen oder so beobachten, dass es uns eben nicht immer gleich gut gelingt, die auch in einer Art von Gleichgewicht zu halten oder auch in Verbindung zu bringen miteinander.
Die Passivität wird doch außer in religiösen Bewegungen doch meistens in der Philosophie auf Seite des Unglücks verortet.
Na, ich würde sagen, in der Ästhetik beispielsweise nicht. Die ästhetische Erfahrung, die wir als rezeptive, um den philosophischen Begriff zu verwenden, passive Erfahrung, Wahrnehmung erstmal beschreiben, die wirkt ja nicht zwangsläufig unglücklich. Und die kann ja auch dann sozusagen Aktivität wiederum.
Ich glaube, es gibt natürlich in marktliberalen Gesellschaften auch ein Angebot der Passivität, was als sehr attraktiv gesehen wird, nämlich der eigentlich passive Konsument zu sein. Konsumieren würde ich auch nicht unbedingt als wirkliche Aktivität bezeichnen. Und ich glaube, das ist natürlich eine Rolle, in der sich auch ein gewisser, sehr wahrscheinlich sehr großer Teil der Bevölkerung zurückgezogen hat. Man ist Konsument und somit passiv und schafft sich sein Glück, indem von außen neue Gegenstände oder neue Dinge ins Leben gespült werden. So. Und das ist, glaube ich, eine Passivität, in der man sich sehr leicht einrichten kann. Aber es ist, glaube ich, nicht nur wichtig, dass man sich sowohl der Passivität wie der Aktivität bewusst ist, sondern, wie Sie gesagt haben, die Vulnerabilität als eigentlich Gegenpol zum Handeln. So. Ich glaube, dass es auch gut ist, sich der Vulnerabilität bewusst zu sein. Ich glaube, es ist sinnvoll, sich selber als verletzlich zu verstehen.
Wir müssen uns unserer eigenen Ressentiments bewusst werden, unserer eigenen Vulnerabilität, der Grenzen unseres Aktionsradius, dessen, was wir können, was wir nicht können. Wir müssen sehr viel bewusst werden. Auch nicht unproblematisch. Um Bewusstsein zu erlangen von Dingen, die mich so unterschwellig, die ich so mittrage, brauche ich vor allem eins, und das ist Zeit. Das ist nicht jedermann gleichermaßen gegeben wie den denkenden Berufsständen.
Ja, wobei, wenn wir die Zeit, die wir in Social Media investieren, in unser Nachdenken investieren würden über diese Dinge, dann wäre ja vieles schon gelöst. Also ich glaube nicht, dass es an der Zeit liegt. Es liegt an der Ablenkung und an den anderen Dingen, die wir tun, aber nicht eigentlich an der Zeit.
Also ich bin mir nicht so sicher, ob das sozusagen der wünschenswerte Zustand für jede Einzelne und jeden Einzelnen sein kann, dass wir in permanenter Selbstreflexion, also das ist eine unglaubliche Zumutung. Ne?
Das ist es,
und ich glaube eigentlich, dass es für eine Gesellschaft wichtig ist, dass es Menschen gibt, die das tun. Aber ich glaube nicht, dass es also weder eine realistische noch eine wünschenswerte Vorstellung eigentlich ist, dass alle das tun. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir bestimmte Praktiken haben, die ein Tun sind, die wir ausüben können, ohne größere Reflexionen damit zu verbinden. Und ich glaube, dass das eben auch was ist, was sich nicht nur auf das Private bezieht, sondern auch auf das Politische oder den politischen Raum, dass wir dort eine bestimmte Praxis davon haben, uns zu äußern, Meinungen zu bilden, Willen zu bilden, in Streit zu gehen möglicherweise, ohne dass wir damit sozusagen die Grundfesten unseres Daseins immer reflektieren müssen. Ich glaube, das muss irgendwie beides möglich sein, aber möglicherweise kann eine Gesellschaft sowas auch so ein bisschen arbeitsteilig.
Also doch ein Plädoyer für so eine Art von Arbeitsteilung im Bewusstwerden von Sachen und aber auch im politischen Handeln.
Ich glaube, ich muss noch mal einhaken, weil es gab natürlich mal eine politische Bewegung, die gesagt hat, dass genau das eigentlich wünschenswert wäre, wenn wir uns alle mit diesen Fragen des Ressentiments beschäftigen. Und das wissen viele nicht mehr. Aber das ist eigentlich die Entstehungsgeschichte der Sozialdemokratie, der europäischen. Die europäischen sozialdemokratischen Parteien sind fast in allen Ländern aus den Arbeiterbildungsvereinen entstanden. Also in der Schweiz war das der Grütli-Verein zum Beispiel. Das war ursprünglich die Idee, dass Arbeiter, die jetzt gerade zu jener Zeit, also wir sprechen von der ersten Hälfte oder Mitte vorletztes Jahrhundert, wo Arbeiter sehr wenig Zeit hatten, weil die Arbeitstage doch sehr lang waren, dass man gesagt hat, nee, es ist eine gute Idee, abends sozusagen noch Selbstbildung zu betreiben. Und tatsächlich ging es nicht darum, wenn ich da richtig informiert bin, zu sagen, wir lernen Fähigkeiten, die uns weiterbringen. Die uns, heute würde man sagen, ich lerne jetzt noch Excel oder so und dann kriege ich einen besseren Job in der Firma. Sondern die Idee war tatsächlich eine, nicht eine Ausbildung, sondern eine Bildungsidee und dass man anfängt, sich seinen eigenen Horizont zu erweitern, um eben an seinen eigenen Ressentiments arbeiten zu können. Und so, das war ursprünglich einer der großen Grundideen der Sozialdemokratie.
Interessant daran ist aber doch auch, dass es in der Form von Vereinen, geschehen ist, von Vereinigungen. Also dass es keine Idee war, die zu Hause alleine zu vollziehen wäre. Und ich glaube, dieses sich vereinigen, sich zusammentun, das ist ja sozusagen eine Form politischer Willensbildung, die ganz zentral ist daran.
Ja, die natürlich immer schwieriger wird.
Das ist in gewisser Weise schon auf der Schnittstelle dessen, wo wir vom Politischen auch in die Frage nach den digitalen Passivitäten auch schon einsteigen. Wir sind hier beim Philosophikum Lech und wir sind mitten in einem sogenannten Philosophikum-Dialog, dieses Jahr in Medienpartnerschaft mit Deutschlandfunk Kultur. Und die große Frage, die wir uns vorgenommen haben, sie heißt, was ist zu tun? Und meine Gäste hier auf der Bühne und bei Ihnen auf dem Sender sind die Rechtsphilosophin Sabine Müller-Mall und der Schriftsteller und studierte Philosoph Jonas Löscher. Frau Müller-Mall, wir haben jetzt schon viel über sozusagen politische Bewusstseinsakte gesprochen, über ein Tun, was darin besteht, sich zu äußern, sich auch öffentlich zu äußern. Unsere Öffentlichkeit hat sich tatsächlich gewandelt und wenn wir über Aktivität und Passivität reden, dann gibt es ja eine Form der Öffentlichkeit heutzutage, die relativ dominant geworden ist, in der ich tagtäglich starke Erfahrungen der Passivität mache. Ich rede so von den digitalen Geräten, die mich umgeben. Das ist ja ein Thema, mit dem Sie sich auch intensiv auseinandergesetzt haben und wo Sie sagen, hier haben wir es tatsächlich mit etwas genuin Politischem zu tun, nicht nur mit einem medialen Wandel, sondern etwas, was darüber hinausgeht.
Ja, wobei ich wahrscheinlich sagen würde, dass ein medialer Wandel oder eine Veränderung von medientechnischen Bedingungen fast immer politisch ist, insofern sie ganz bestimmte Wirkungen erzeugt, die die Bedingungen der Möglichkeit von Politik betreffen. Und die Struktur von Öffentlichkeiten, um diesen Habermasschen Begriff zu bemühen, den er ja in seinem Strukturwandel sozusagen auch für eine ganz andere Zeit beschreibt und jetzt auch in jüngerer Zeit wieder für die digitale Öffentlichkeit herangezogen hat. Die Struktur von Öffentlichkeiten verändert sich natürlich immer mit medientechnischen Veränderungen. Und insofern haben die auch immer politische Folgen, weil die Öffentlichkeit einfach sozusagen eine Grundbedingung für jede Art von Politik ist. Ganz egal, wie sie aufgestellt ist und wie sie konturiert ist. Mhm. Aber ohne Öffentlichkeiten können wir eigentlich nicht über Politik nachdenken und nicht von Politik sprechen. Und ich würde auch sagen, dass wir in der Gegenwart jetzt mit dem, was wir mit so einem ganz großen Begriff als Digitalisierung bezeichnen, ich denke, dass möglicherweise sogar die Techniken künstlicher Intelligenz, die ich mit einer Chiffre als Algorithmen bezeichnen würde, obwohl das natürlich mehr ist auch als algorithmische Strukturen, dass die eine ganz große Auswirkung auf die Art und Weise haben, wie wir Öffentlichkeiten verstehen. Sie sind auch in anderer Weise noch politisch, aber das ist, glaube ich, was einerseits gut beschrieben ist mittlerweile und andererseits wir alle auch in unserem Umgang mit solchen Techniken ja bemerken. Also dass Öffentlichkeiten sich beispielsweise fragmentieren, ne? Dass wir von Blasen sprechen, von Filterblasen sprechen. Aber zum Beispiel auch, dass sie durch ganz andere Verbreitungsmöglichkeiten und Verbreitungsgeschwindigkeiten, Verbreitung ist, glaube ich, ein Begriff, der mir hier in der Debatte darum nicht stark genug ist, dass sie durch neue Verbreitungsmöglichkeiten und Geschwindigkeiten eben auch jederzeit und überall neu entstehen können, dass sie sozusagen ihre Zeitlichkeit verändern, also dass Öffentlichkeiten aufploppen können, weil ein Zitat 10 Jahre nachdem es geäußert wurde, plötzlich in einen neuen Rahmen gesteckt wird, in einen neuen Kontext gebracht wird und dann entbindet sich daran ein großer Streit oder eine Zuschreibung oder so. Diese Situation, die beobachten wir ja mittlerweile sehr häufig, ne? dass wir oft auch gar nicht mehr einschätzen können, ob die Ereignisse, die dazu führen, dass sich bestimmte Öffentlichkeiten entwickeln und gruppieren, ob die eigentlich authentisch sind, ob sie tatsächlich so stattgefunden haben oder aus welchem Kontext sie eigentlich stammen. Wir nehmen ganz oft sozusagen vor allem die Neustrukturierung von bestimmten Publika wahr und können den Zusammenhang, in dem sie entstehen, gar nicht mehr erkennen. Und das spielt natürlich dann eine große Rolle, das spielt ganz stark rein in die Art und Weise, wie wir politisch unterwegs sind. Das spielt in die Art und Weise rein, wie wir uns Meinungen bilden, wie wir unseren politischen Willen bilden. Wir können sehr leicht der Überzeugung sein, dass wir sozusagen eine Mehrheitsmeinung vertreten in einer bestimmten Frage, weil wir uns einfach mit medialen Kontexten bewegen, die eben strukturiert sind, in der Regel durch algorithmische Strukturen. Wenn wir an Social Media oder so denken, dann sind die Kommunikationskontexte ja nicht frei oder offen oder für uns einsehbar, sondern die sind nach bestimmten Zwecken, die entsprechenden Plattformen definieren, strukturiert. Und wir können uns darin bewegen und dann sozusagen den Anschein bekommen, dass wir eine bestimmte Mehrheitsmeinung vertreten oder gerade nicht, je nachdem. Aber wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wie der Boden aussieht, auf dem wir uns politisch bewegen, wenn wir das tun. Und das führt, glaube ich, auch zu einer großen Verunsicherung wiederum, also die Wahrnehmung von dieser Situation einerseits. Andererseits erlaubt es uns natürlich auch, uns eben in diesen Blasen aufzuhalten und uns gar nicht mehr verunsichern zu lassen.
Es tut mir leid, ich denke jetzt die ganze Zeit über Vereine nach und inwiefern Filterblasen sich von Vereinen unterscheiden, weil ich glaube, das, was Sie aufgebracht haben, Herr Löscher, vorhin mit den Vereinen, das war schon ein wichtiger Hinweis, also wie sich Öffentlichkeiten gestalten und wie sich auch aktives oder gemeinsames Tun gestaltet. Und man könnte ja auch sagen, ja, die Blasen sind halt unsere heutigen Arten, wie wir so in kleinen Gruppen zusammenkommen. Aber es hat doch einige qualitative Unterschiede, die bedeutsam sind.
Ja, aber auch schon auch starke Ähnlichkeiten. Also ich finde immer, dass diese Rede von den Blasen und so, das ist schon, hat eine gewisse interessante Komponente, aber andererseits schwingt damit gerne mal so ein bisschen mit. Früher war das, da hat jeder mit jedem geredet und so. Und das ist natürlich Quatsch. Der FAZ-Leser hat noch nie mit einem Bild-Zeitungsleser und so gesprochen. Die Leute sind in unterschiedlichen Kneipen an ihren Stammtischen gesessen und der eine war im Rotary-Club und der andere hat gekegelt oder so. Und die Begegnungsorte waren immer sehr klein, glaube ich. Das hat sich gar nicht so verändert. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir von dieser ganzen Digitalisierungskomplex so überrascht sind oder überrascht worden sind, dass wir ein bisschen die analytische Fähigkeit verloren haben. Wir glauben, es ist so neu, dass wir das Gefühl haben, die alten Methoden, wie wir mit denselben Problemen eigentlich umgegangen sind, funktionieren nicht mehr. Also zum Beispiel diese ganzen Regulierungsfragen oder so, das fängt natürlich schon bei was Kleinem an. In der Frage zum Beispiel, wie viel moderne Medien Einzug in die Schulen halten sollen oder so. Wenn ich Schullesungen habe, wo irgendwie die Hälfte der Schüler in der Aula, wenn die vor mir sitzen, das Handy ganz einfach offensichtlich in der Hand haben und während der Lesung irgendwie auf dem Handy rummachen. In meiner Kindheit hätte bei einer Schullesung keiner die Bravo irgendwie so ganz offen lesen dürfen. So, das war irgendwie klar. Was ist der Unterschied sozusagen? Also man kann eigentlich gleich damit umgehen. Man sagt, das geht nicht. Ja? So, genauso mit den natürlich viel größeren Fragen der Regulierung, wo ich halt schon nicht verstehe, wie wir das hingekriegt haben, dass die ganzen Social-Media-Firmen und Großkonzerne, dass die sozusagen nicht die Verantwortung von Verlagshäusern tragen müssen. Und so. Also das ist relativ gut erforscht, wie das passiert ist in Amerika und welches Lobbying damals passiert hat, dass es diesen einen Gesetzesartikel in Amerika gab, der gesagt hat, Internet-Companies werden nicht unter Verlagsrecht gestellt und so. Das ist sozusagen die Ursünde, die wir da überhaupt begangen haben. Aber da frage ich mich immer, warum greifen wir nicht eigentlich zu gut funktionierenden Mitteln, die wir ehrlich gesagt über Jahrzehnte oder sogar länger gerade im Medienbereich ausprobiert haben, die Dinge auch regulieren. Und sehr wahrscheinlich hat das schon damit zu tun, dass uns das unendlich lange alles als was ganz Großartiges verkauft wurde, weil die Erzählung, dass Internet und vor allem Social Media, dass das die große Demokratisierungsmaschine sein wird. Die hat unglaublich lange funktioniert. Jetzt sind wir, glaube ich, so weit, dass es keiner mehr behauptet. Aber es gibt eigentlich noch keine Ersatzerzählung.
Ja, das ist interessant. Also es gibt diese optimistische Erzählung von dieser Öffentlichkeit, die dann dazu führt, dass man sie nicht eben reguliert, wie man jeden anderen Verein reguliert. Aber hat es nicht auch ein bisschen damit zu tun, dass es plötzlich auf einer Größenordnung, und wir haben das Thema der Größenordnungen ja schon, des Privaten, des Kommunalen, des gesellschaftlich-nationalen, und dann, also es gibt sozusagen einen globalen Maßstab, auf dem vielleicht auch noch nicht, und das ist vielleicht auch jetzt eine Frage an die Juristin, die Regularien gar nicht so leicht zu finden sind oder der Konsens gar nicht so leicht zu finden sind, wie man das dann rechtlich eingrenzt.
Ich glaube, das sind verschiedene Dinge, die da zusammenkommen. Tatsächlich, das eine ist sicherlich das globale Wirksamwerden dieser Plattform, wo es einfach schwierig ist, sozusagen den Zugriff überhaupt zu bekommen. Man muss allerdings sagen, dass die Europäische Union ja auch mit einem vergleichsweise fortschrittlichen Gesetzgebungspaket auch versucht hat, jetzt mit dem AI Act und mit dem Digital Services Act dem beizukommen und auch beispielsweise die Pflicht, mit den Risiken umzugehen, die sich daraus ergeben, den Unternehmen aufzuerlegen, wobei natürlich dann auch die Ausrichtung eine ist, die man wiederum diskutieren könnte. Ne? Also die Frage, wieso denken wir eigentlich über Risiken nach und nicht über Rückwirkungen oder Möglichkeiten, die der Einsatz dieser Techniken auf Gesellschaften hat? Wieso denken wir nicht über die Gesellschaftsformen nach, in denen die Plattformen agieren beispielsweise? Also da gibt es ganz viele Ansatzpunkte. Und ich glaube, das ist schon die eine Sache. Die andere ist aber, dass wir natürlich heute sehen, das Demokratisierungsversprechen hat sich nicht so richtig eingelöst. Das ändert aber, glaube ich, nichts daran, dass ich zumindest sagen würde, dass die Analyse zu Beginn oder in der Frühphase des Internets, dass es dieses Potenzial gibt, zum Beispiel Zugänge zu schaffen, Möglichkeiten, sich zu äußern, zu schaffen, dass das durchaus eins ist, was sozusagen einen positiven Effekt auf demokratische Zusammenhänge haben kann. Und dass sich dieses Potenzial nicht eingelöst hat, hat dann wahrscheinlich eher mit der neoliberal-kapitalistischen Überformung auch zu tun. Das ist ja auch gut beschrieben unter dem Begriff Plattformkapitalismus beispielsweise von Zuboff. Also das hat, glaube ich, eher dann sozusagen mit der tatsächlichen Entwicklung zu tun, die aber nicht notwendig so hätte laufen müssen. Und ich würde auch, glaube ich, schon, auch wenn ich selbst viele kritische Momente sehe an diesen Techniken und auch an den Arten, wie sie dann eingesetzt werden von Unternehmen, würde ich trotzdem sagen, dass es immer noch eine Reihe von Möglichkeiten gibt. Und natürlich können wir sagen, die agieren anders als beispielsweise Medien, also Pressemedien oder der Rundfunk, die eine gewisse Gatekeeper-Funktion auch haben. Aber wir können umgekehrt auch sagen, das ist erstmal ja keine schlechte Entwicklung, dass alle Autorinnen und Autoren werden können beispielsweise. Die Frage ist, wie man diese Entwicklung moderiert, und die Frage ist, ob sie an jeder Stelle sozusagen aus dem Ruder läuft oder ob sie für immer sozusagen belastet sein muss von den Strukturen, die wir im Moment nutzen und beobachten. Also ich glaube eher, dass wir viel mehr, vielleicht auch viel emanzipatorischer darüber nachdenken können, wie wir mit diesen Möglichkeiten, die die Techniken bieten, umgehen. Nicht vielleicht als NutzerInnen, sondern als BürgerInnen. Das ist vielleicht sozusagen so ein bisschen ein Teil des Problems, um das jetzt nochmal auf so eine ganz oder mit einer ganz anderen Brille anzugucken, dass diese Techniken uns alle ja nicht als Menschen und nicht als Bürger behandeln, sondern eben als Nutzer. Und versuchen dann auch, das Stichwort wäre hier user-friendly irgendwie zu operieren, was immer bedeutet, intransparent wie möglich, für uns so schnell und so leicht und eben so undurchschaubar wie möglich, aber so, dass wir eigentlich keine Möglichkeit mehr haben, aktiv zu werden damit. Und das muss ja nicht so sein.
Genau, also wir werden angesprochen als User, als Konsumenten, wieder als passive Wesen. Wir könnten Autorinnen werden, aber da hatte Herr Löscher ja schon zu Beginn gesagt, da geht es darum, wenn man sich öffentlich äußert, auch mit einer gewissen Selbstreflexivität sich zu äußern. Und Selbstreflexion ist ja nun gerade, was in einer Twitter-Hass-Tirade nicht unbedingt vorkommt. Also diese um sich greifende Hate Speech, die wir zum Beispiel in den digitalen Medien sehen oder in den Social Media, das ist natürlich keine aktive politische Äußerung in dem Sinne, wie es Ihnen idealerweise vorschwebt.
Nein, das ist es ganz offensichtlich nicht. Das hat schon einfache Gründe. Meistens sind sie einfach schlicht zu kurz, um irgendwas Komplexes zu äußern. Also ich denke manchmal, jeder, der das Gefühl hat, er kann auf Twitter was Sinnvolles zum Nahostkonflikt äußern, muss doch irgendwie nicht ganz dicht sein. Also das ist einfach ein Konflikt, der so komplex ist, dass man ihn auf diesem Medium nicht sinnvollerweise behandeln kann. So, das ist mal das eine technische Problem. Das andere ist natürlich schon diese Idee, dass jeder zum Autor wird, das klingt irgendwie sehr gut, aber man kann das ja auch anders formulieren. nämlich ein bisschen, dann klingt es auch noch sehr positiv. Jeder darf seine Meinung äußern, das ist auch schön. Aber dahinter steckt natürlich auch ein bisschen die Idee, jede Meinung ist dann gleich viel wert. Und das stimmt halt einfach nicht. Also wenn sich irgendjemand zum Thema Behandlung von Atommüllproblematik äußert, dann ist halt der Nuklearspezialist, dessen Meinung zählt, dann schon mehr als meine zum Beispiel. Und das ist etwas, was mit dieser Förderung des Ressentiments und dem Ressentiment freien Lauf lässt, natürlich eine wahnsinnige Verstärkung gewinnt, weil in diesem Wiederkäuen des Ressentiments und dem Nicht-Weiterkommen ja immer mit drinsteckt, dass man das Gegenüber abwertet. Und damit wird auch sozusagen gerade das Expertentum komplett abgewertet, weil das ist ja dann die Elite, das sind die anderen so. Die haben ja alle ihre Agenda. Das ist, glaube ich, ein Problem, weil wir sind natürlich in einer komplexen Situation, in einer komplexen Gesellschaft darauf angewiesen, dass wir eben Expertenwissen auch vertrauen. So. Dieses, jeder darf irgendwie eine Meinung haben und natürlich darf jeder eine Meinung haben, aber ist es sinnvoll, jede Meinung zu einem Artikel, also ich lese manchmal die irgendwie auf Zeit online oder so, diese Kommentare und so, und es ist erstaunlich, wie es Leute gibt, die zu jedem Artikel irgendwie das Gefühl haben, sie müssten auch etwas äußern, so. Also ich würde das, also sich nicht zu äußern, ist ja dann.
Es gibt professionelle Autoren, die sich zu sehr vielen Themen äußern.
Also wäre ja auch eine Tugend, dann mal zu sagen.
Dazu fällt mir nichts ein.
Lass ich jetzt andere sprechen oder so. Oder genau. Das andere ist, was Sie gesagt haben, das müsste ja alles nicht so sein in der Entwicklung der digitalen Medien. Das finde ich absolut. Das stimmt per se. Und ich glaube, vieles hat sich auch gut entwickelt. Also ich bin auch kein Technikfeind, der dem allem gegenüber nur skeptisch gegenübersteht. Ich nutze vieles selber. Ich könnte meine Bücher so nicht schreiben, wie ich sie schreibe. Ich finde die Möglichkeiten zu recherchieren und so im Netz, das ist großartig alles. Es könnte tatsächlich in einer utopischen Welt, natürlich könnte man sich das anders denken. Ich glaube nur, in der Geschichte, wie wir sie gerade erleben, konnte es gar nicht anders rauskommen, als es jetzt rausgekommen ist, weil alle technologischen Entwicklungen in unseren Gesellschaften zurzeit unter den Bedingungen des Kapitalismus entstehen. Mhm. Und das wird auch in dieser ganzen KI-Debatte, die wir erst kurz angesprochen haben, natürlich das Problem sein. Ich habe nicht Angst vor der KI an sich. Ich habe Angst vor einer KI, die sich unter den Bedingungen des Kapitalismus entwickelt.
Aber müsste man nicht sagen, dass die meisten medialen Revolutionen tatsächlich unter kommerziellen Bedingungen erstmal entstanden sind?
Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, die medientechnische Revolution sind ja auch beispielsweise das Flugblatt. Also die Möglichkeit des Flugblatts, die, glaube ich, erstmal unabhängig von kommerziellen Bedingungen oder gerade sozusagen die kommerziellen Strukturen in der frühen Neuzeit unterlaufend die Möglichkeit gegeben haben, sich zu gruppieren und sich zu finden in so einer reformatorischen Öffentlichkeit zum Beispiel. Also es gibt, glaube ich, auch ganz andere Situationen.
Also die öffentlich-rechtlichen Fernsehen, also es gab Länder, wo das unter kapitalistischen Bedingungen stattgefunden hat, in den USA und so. Aber es gab Deutschland, Österreich, Schweiz, so, wo man gesagt hat, man entwickelt dieses Fernsehen als ein neues Medium, aber man macht das nicht unter kapitalistischen Bedingungen, sondern unter eigentlich als eine demokratische Idee.
Völlig anderes Konzept, ne? Und das ist sehr die Frage, wie man mit kommunikativen Infrastrukturen umgeht. Das ist auch was ja diskutiert wird, ob man nicht beispielsweise die Plattform wie öffentliche Infrastrukturen behandeln müsste und sie denselben Pflichten auch dann unterliegen müssten, die auch staatliche Infrastrukturen beispielsweise haben. Also darüber wird ja nachgedacht, kann man auch, glaube ich, zu Recht nachdenken. Ich also will überhaupt nicht eigentlich schmälern, sozusagen, wie groß die Problematiken sind, die sich ergeben. Ich würde an zwei Stellen aber, glaube ich, doch einhaken. Das eine ist, glaube ich, so ein bisschen so eine historische Sicht auch auf, also eine medienhistorische Sicht. Ich glaube, das ist tatsächlich was, was wir immer in Zeiten großer Medienumbrüche beobachten, dass wir solche Eskalationsmomente haben, dass wir beispielsweise einen enormen Anstieg an Invektiven haben in den Äußerungen. Das können wir eben auch mit dem Aufstieg der Massenmedien beobachten, obwohl die Einzelnen da gerade nicht zu Autoren und Autorinnen werden. Aber trotzdem hat es so eine Folge, oder können wir eine Gleichzeitigkeit jedenfalls von so einem Klima beobachten. Und das haben wir jetzt auch. Man könnte das aber auch sozusagen als Übergangsphänomen einordnen. Und die Frage ist, glaube ich, wie wir damit umgehen und wie wir da rangehen. Man kann natürlich sagen, das ist so stark, auch dieses Phänomen, und so groß und so schwer anzupacken, weil es gerade nicht sich auf eine Gesellschaft, auf einen Staat, in dem Regulierungsmechanismen funktionieren würden, beschränkt, sondern weil das eben in gewisser Weise ja ein ortloses Phänomen ist, ein raumloses Phänomen ist. Das ist das eine. Das andere, ich würde gerne nochmal auf die Frage der Gleichwertigkeit der Meinungsäußerungen zurückkommen und würde da doch gerne nochmal sagen, dass ich das eigentlich anders sehe oder dass ich denke, dass man da nochmal differenzieren muss. Also ich würde schon sagen, dass jede Meinungsäußerung erstmal gleichwertig ist und auch sein muss in einer demokratischen Gesellschaft. Das heißt aber nicht, dass ich jede Meinungsäußerung und jeden Inhalt dieser Meinungsäußerung gleich gut beurteilen würde. Also natürlich gibt es Dinge, die ich für Unfug halte und Dinge, die ich sozusagen für weiterführend halte und Überzeugungen und Meinungen, die ich für hochproblematisch in ganz vielen Hinsichten halte und andere, die für mich interessant sind oder denen ich folge, wenn ich sie rezipiere. Und die Bedingung dafür, dass das möglich ist, dass ich diese Meinungen sozusagen einordnen, beurteilen kann, ist ja aber, dass sie geäußert werden. Und damit meine ich natürlich nicht, dass Hass und Hetze geäußert werden sollen, denn das sind eben aus meiner Sicht keine Meinungsäußerungen. Die überschreiten eine Grenze, ne, indem sie verunglimpfen, herabsetzen. Das ist sozusagen was anderes. Aber die Äußerung einer Meinung, auch wenn sie möglicherweise, wenn ich finde, sie ist dumm oder sie ist einfach in keiner Weise haltbar, finde ich trotzdem als Äußerung erstmal jeder anderen Äußerung gleichwertig. Ich glaube, das ist eine Grundannahme, die wir machen
aber
müssen.
Würde das nur für politische Meinungen im engeren Sinn gelten, weil das andere, es gibt ja tatsächlich Gebiete des Wissens, wo es gar nicht an mir allein subjektiv liegen kann, zu beurteilen oder zu sagen, ja, das finde ich jetzt eine etwas bessere und das etwas schlechtere Meinung. Ich brauche doch in gewisser Weise schon so etwas wie Instanzen, die eben sagen, ja, das ist ein Astrophysiker, der kann mir halt schon erklären, warum das Sonnensystem so geworden ist, wie es ist. Oder zumindest hat er plausiblere Hypothesen als mein Nachbar. Also diese Experten und institutionelle Funktion, die Expertenabschlüsse, die braucht es doch auch.
Die braucht es auch, wobei ich auch sagen würde, dass wir die auch nicht so ernst nehmen sollten, wie sie möglicherweise die politischen Strukturen im Moment ernst nehmen. Also und zwar insofern, ich meine damit nicht, dass wir die nicht mit offenen Ohren und mit einem wachen Verstand anhören sollten und uns auch da, wo wir selber nicht in der Lage sind, Urteile zu fällen, uns genau die Meinung der Experten holen sollten. Aber die Bewertung des Gesamten, die muss uns, auch wenn wir jetzt konfrontiert sind mit Populisten, die Wissenschaft als solche und die Möglichkeit, sozusagen wissenschaftlich weiterzukommen, überhaupt angreifen. Trotzdem müssen wir uns, glaube ich, einen Grundskeptizismus beibehalten, denn das ist doch eigentlich der Fortschritt auch in der Art und Weise, wie wir über Erkenntnis nachdenken, dass wir wissen, wir können sie revidieren. Wir können sozusagen weiterkommen, indem wir erkennen, dass Hypothesen falsch sind.
Genau, aber da muss ich mich auf den Experten sozusagen erstmal einlassen und dessen Argumentation angreifen. Aber das Problem ist ja, dass oft gesagt wird, dass etwas ganz anderes als ein Experte kommt mit einer Meinung daher, Klimawandel, und jemand kommt daher und sagt, das ist doch alles Blödsinn, das stimmt doch gar nicht. Und dann sagt man, ja, fang doch jetzt an, genau meine Argumente anzugreifen. Nee, das brauche ich gar nicht, weil ich habe meine Meinung. Das ist meine Meinung. So, also das passiert ja im Gespräch mit Populisten oder von Populisten beeinflussten Leuten gerne, dass sie sagen, sehr bald sagen, ja, ja, aber das ist meine Meinung. Du hast deine, ich habe meine Meinung. Und ich würde natürlich sagen, das ist nicht politisches Denken, zu sagen, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Also dieses Agree to Disagree, das ist zwar irgendwie ganz schön, aber das führt uns natürlich irgendwie nicht weiter.
Vielleicht ist das ganz hilfreich an der Stelle, juristische Unterscheidungen sind nicht immer hilfreich, aber im Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit oder mit der Freiheit, seine Meinung zu äußern, macht das Verfassungsrecht in vielen liberalen Demokratien eine Unterscheidung zwischen Meinungen und Tatsachenbehauptungen. Und ich glaube, dass das vielleicht ganz hilfreich ist, an der Stelle die auch einzuziehen. Also ich würde sagen, sozusagen offensichtlich falsche Tatsachenbehauptungen, die verdienen nicht denselben Schutz wie eine Meinungsäußerung. Ich kann nicht sozusagen nur, weil ich davor setze, ich meine, jede Tatsachenbehauptung auch als Meinung deklarieren.
Ja, das ist eine hilfreiche Unterscheidung. Und, das ist gut.
Das ist vielleicht so, genau.
Ja, und ich glaube aber, wenn wir jetzt noch weiter diskutieren wollten darüber, wie Tatsachenbehauptungen sozusagen autoritativ abgestützt werden oder wie die zustande kommen und was eine Tatsache als anerkannte Tatsache ausmacht, das ist, glaube ich, ein Pfad, den wir nicht mehr vollständig verfolgen können. Wir sind schon fast auf der Zielgerade unseres Gesprächs. Mich treibt noch eine letzte Frage um. Herr Lüscher, Sie sagten, Ihnen macht die KI keine Angst. Ich glaube, das ist etwas, wo es durchaus auch andere Empfindungen gibt. Und mich interessiert auch, weil das ist durchaus ein Thema, was Sie, Frau Müller-Malt, wozu Sie auch schon publiziert haben, nämlich die Frage, was macht es umgekehrt mit uns, die Interaktion mit dem Algorithmischen der Maschinen. Also die Befürchtung, die ich philosophischerseits in gewisser Weise hätte, ist jetzt nicht nur, dass ich dann plötzlich ganz viel mit KIs interagiere und ich merke, dass das KIs sind, also sozusagen den Turing-Test nicht mehr bestehe, sondern tatsächlich auch, dass ich mich anpasse an algorithmische Denkformen, die mir in Form dieser Maschinen entgegentreten und mein eigenes Denken an diese Arten des Denkens anpasse. Und da würde ich, ein hartes Wort wäre Unterordnung oder Unterwerfung unter ein Denkmuster, aber es würde mir erscheinen, als würde ich da meiner Freiheit beraubt und wiederum passiv werden und eben nicht tun, was ich tun sollte.
Ich würde das ganz ähnlich einschätzen. Ich würde, glaube ich, nicht davon sprechen, dass ich meiner Freiheit beraubt werde, sondern ich würde viel vorsichtiger sagen, dass diese Techniken uns dazu einladen, die Freiheit, die wir haben, nicht zu gebrauchen. Also ich glaube, es ist schon unsere Entscheidung zur Nutzung, auch wenn das teilweise natürlich sehr, sehr verlockend ist. Aber ich bin so ein bisschen skeptisch diesen Beherrschungsbeschreibungen, die es ja auch gibt, gegenüber. Weil tatsächlich ist es immer noch so, dass in den allermeisten Fällen wir uns entscheiden, entweder politisch als Kommune oder als Gesellschaft oder eben als Einzelne die Techniken zu nutzen, obwohl wir wissen, dass wir nicht wissen, was die alles mit uns anstellen, ne? Und worauf sie sich berufen, welche normativen Annahmen sie machen und so weiter. Also insofern, ich wäre so ein bisschen vorsichtiger in der Beschreibung. Ich glaube tatsächlich, dass sie uns eine Konkurrenz anbieten in gewisser Weise zu den Handlungs- und auch Politisierungsmodellen, in denen wir uns in demokratischen Gesellschaften eben sonst bewegen. Und ich halte das auch für eine Entwicklung, die wir außerordentlich skeptisch und auch kritisch beobachten müssen, obwohl sie natürlich auch unfassbare Potenziale hat. Ne? Also die Effizienzversprechen von vielen Techniken. Und jetzt spreche ich gar nicht über Social Media, ne? Sondern über Techniken, die wir einsetzen, wenn es um die Produktion von Gütern geht, wenn es um die Steuerung von Infrastrukturen geht und so weiter. Das sind da große Versprechen, auch zum Beispiel Nachhaltigkeitsversprechen. Wir können viel nachhaltiger mit Straßenbelegen umgehen, wenn die smart funktionieren, ja, als Beispiel, als wir das tun. Und das sind enorme Zahlen, die da plötzlich im Spiel sind, wenn wir das ökonomisch dann durchrechnen und gucken, wo das eigentlich viel effizienter der Fall wäre. Aber gleichzeitig bedeutet das natürlich, dass wir Souveränität abgeben über Entscheidungen, über Handlungen, die wir treffen. Und das machen wir manchmal bewusst und manchmal unbewusst. Aber wir tun, es ist ein Tun, ne, was wir unternehmen. Es ist nicht so, dass es uns einfach übergestülpt wird. Und darin, in diesem sozusagen Abgeben von Souveränität, liegt, glaube ich, ein großes Problem. Nicht nur, weil wir möglicherweise Freiheiten aufgeben, Entscheidungen, Einschätzungen selber zu treffen, sondern auch, weil wir uns damit natürlich Dinge einkaufen, die in diesen Techniken entweder schon involviert sind. Da denke ich an normative Annahmen. Ne? Wir wissen, dass viele Techniken maschinellen Lernens mit Datensätzen arbeiten und das, was am Ende rauskommt an Entscheidungen, hängt ganz wesentlich davon ab, was wir reingeben an Daten. Und das entscheiden nicht wir Nutzer und Nutzerinnen, sondern das entscheiden Techniker beispielsweise, die entwickeln und die möglicherweise ganz andere Wertvorstellungen haben als ich, wenn ich das Ding nutze zum Beispiel. Also dann daraus entstehen Probleme. Wir alle kennen, glaube ich, solche Beispiele von Verzerrungseffekten. Ne? Ganz bekannt ist, während der Pandemie sind diese Desinfektionsautomaten geworden, die mit einer smarten Software quasi erkennen konnten, ob eine Hand drunter ist und dann Desinfektionsmittel ausgegeben haben. Unglücklicherweise hatten die Leute, die Firma, die hergestellt hat, die aber nur auf Hände mit weißer Hautfarbe programmiert. Das heißt, alle anderen Hautfarben haben kein Desinfektionsmittel bekommen, wenn sie da drunter sind. Das ist so ein Beispiel, was wir sozusagen in großer Vielfalt beobachten können, in fast allen Einsätzen, also dass es da große Probleme gibt. Ich glaube aber, es gibt ein anderes Thema daran noch, was ich noch ganz kurz gerne ansprechen würde. Und das sind so Normalisierungseffekte, würde ich das nennen. Wir müssen uns klar machen, dass die meisten dieser Techniken eigentlich mit statistischen Methoden arbeiten, dass die uns am Ende ausgeben, was unter all den Datensätzen, die ausgewertet wurden, das wahrscheinlichste Ergebnis ist. Das bedeutet aber, dass sehr wenig Raum bleibt für irrationale Entscheidungen, für Abweichungen, für möglicherweise auch kreative Entscheidungen. Das scheint mir was zu sein, was sich in eine Praxis, in eine Entscheidungs- und Handlungspraxis auch einspielt. Also es wird plötzlich begründungsbedürftig, wenn man Entscheidungen trifft, die eben nicht der Normalisierungserwartung entsprechen. Und das scheint mir sozusagen ein ganz, ganz großes Thema zu sein, über das man vielleicht noch mehr sagen könnte, als wir heute Abend besprechen können. Aber das ist das, was mir am meisten Sorge bereitet beim Einsatz dieser Techniken.
Eine Sorge, die Sie teilen, Herr Lüscher?
Ja, viele dieser Sorgen teile ich. Ich würde auch, glaube ich, diesen Satz zurücknehmen oder war leicht polemisch gemeint, zu sagen, eine KI an sich ängstigt mich nicht oder vor der fürchte ich mich nicht, weil ich den Eindruck habe, dass wir uns gerade in einer Phase der Entwicklung der KI befinden, wo wir sowieso kaum sagen können, in welche Richtung das geht. Es gibt Tage, wo mir Beispiele von KI vorgeführt werden, wo ich zutiefst beunruhigt bin und denke, das ist ja der Wahnsinn und so. Und dann beschäftige ich mich wieder länger damit und denke, okay, das geht noch sehr lange, bis das wirklich funktioniert. Und auch so ganz grundsätzliche Fragen, also das Halluzinieren von KIs, wo gerne behauptet wird, es wäre sozusagen mit mehr Rechenpower, um mehr Statistik zu lösen, wo ich mir zum Beispiel nicht sicher bin, ob das ein viel tiefer liegenderes grundsätzliches Problem ist, was sich nicht nur mit der Steigerung der Rechenkraft, also kein Number-Crunching-Problem ist, wo ich sagen würde, insgesamt befinden wir uns gerade in einer Zeit dieser Entwicklung, die sehr volatil ist, wo wir nicht genau wissen können. Und in volatilen Zeiten würde ich immer sagen, eine große Vorsicht und ein Respekt ist sicher richtig. Also diesen ganzen Entwicklungen mit einer gewissen Skepsis und Sorge zu begegnen, ist, glaube ich, enorm wichtig. Und dann denke ich eben schon, es ist interessant, wenn man die Leute von den großen Firmen, so ein Sam Altman oder so, wenn man denen zuhört, wie sie Produkte verkaufen, ist es interessant, dass es zwei komplett unterschiedliche Verkaufsgespräche gibt. Es gibt nämlich die der Öffentlichkeit gegenüber, die von einer schönen neuen Welt erzählen, die uns so vieles erleichtern wird und das wird alles ganz toll und so. Und dann gibt es aber einen Pitch, den sie gegenüber zukünftigen Kunden machen. Die findet man nicht so leicht, aber wenn man sie findet, ist es ziemlich interessant, weil dann geht es nämlich nur um eine einzige Frage, nämlich das Versprechen, mit unserem Produkt, mit unserer KI können Sie die Effizienz bzw. die Produktivität erhöhen so, und Sie können mehr Geld verdienen damit. Und dass das das große Versprechen ist natürlich und die Leute, die letzten Endes die KI einsetzen, werden sie unter diesen Maßstäben auch einsetzen, wenn wir nicht aufpassen. Das meine ich mit den Bedingungen des Kapitalismus. Und das kann tatsächlich heikel sein. Das fängt natürlich an damit, wie viele Jobs werden ersetzt. Das ist ein Thema, was gerne vom Tisch gebürstet wird mit dem Argument, wir erleben jetzt die so und so vielte technologische Revolution. Und man hat immer gesagt, es kostet Jobs und es hat noch nie gegolten. Deswegen wird das jetzt auch bei der nächsten, bei dieser technologischen Revolution nicht gelten. Das ist aber schlichtweg logisch ein Fehlschluss. Also, weil es nie so war, heißt das nicht, dass es bei der nächsten anders ist. Und vieles deutet darauf hin, dass es diesmal anders ist, weil es ganz andere Jobs betrifft. So. Das ist eines der großen Probleme. Und dann ist ja das Problem immer wieder auch, dass wir es vor allem dazu benutzen werden, diese Technologie, um Dinge billiger zu machen. Meistens werden sie auch schlechter sein, weil man dann zum Beispiel literarische Übersetzerinnen entlässt und das die KI machen lässt. Wir werden uns dann schon daran gewöhnen, dass der Kram schlechter übersetzt ist als früher. Aber da sind wir ganz gut dran. Wenn es billiger ist, akzeptieren wir ehrlich gesagt ziemlich viel Verlust an Qualität. So. Also es führt vielleicht zu einer Entwicklung, wenn wir es frei laufen lassen, die in erster Linie wieder zu mehr Quantität, aber zu weniger Qualität führt. Und das ist, glaube ich, das Gegenteil von dem, was wir tun sollten.
Wir haben versucht zu umkreisen, was wir tun sollten. Wir sind tatsächlich dabei gelandet, was wir nicht tun sollten. Aber auch das ist vielleicht ein milder Wink in die richtige Richtung. Und natürlich kann man dieses Gespräch noch endlos fortsetzen, aber zeitlich sind wir hier am Ende dieses Dialogs hier auf der Bühne in Lech beim Philosophikum. Ich danke sehr herzlich dem Philosophikum Lech für die Gastfreundschaft. Ich danke Ihnen, wertes Publikum hier im Saal und zu Hause vor den Radios, fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Und vor allem danke ich ganz herzlich meinen beiden Podiumsgästen Sabine Müller-Mall und Jonas Löscher für ihre Einsichten.
Vielen Dank.
Danke schön. Danke dir.
Ja, danke dir.
Vielen Dank.